Der heutige Sonntag heißt Rogate, zu Deutsch betet. Und dazu ist das Evangelium gegeben aus dem 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dort heißt es: Und Jesus sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch nun, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo unter euch ist ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun die, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Amen. Ich habe nichts. Das war die peinliche Entdeckung jenes Mannes, von dem diese Bildgeschichte erzählt, diese Werktagsgeschichte, diese richtige Alltagsgeschichte. Zu Beginn des Tages hätte er frische Brötchen servieren können. Die Hausfrau stand immer vor Sonnenaufgang auf und beim ersten Hahnenschrei wurde das Feuer angeblasen. Dann wurde Korn gemahlen und der Teig geknetet und Fladen geformt, Teller groß und Finger dick. Nicht zu viel, 3 Stück pro Person, denn Fladenbrot wird über Nacht trocken und muffig. Frisch gebacken, schmeckt es vorzüglich und unser Mann ließ es sich auch schmecken. Morgens zum Frühstück und mittags zum Hirsebrei, abends gab es den letzten Rest beim Krüglein Ziegenmilch. Dann legte er den Balken vor die Tür, legte noch etwas Holz auf, breitete seine Matte aus und legte sich schlafen. Und dann stand noch ein später Gast vor der Tür. Nichts Ungewöhnliches in einem Land, wo man wegen der Tageshitze gern in der Abendkühle marschiert. Selbstredend wird er hereingebeten, denn Gastfreundschaft ist nun mal heilige Pflicht. Ein Tisch ist da, wo er sich setzen kann, ein Stuhl ist da, wo er sich ausruhen kann, eine Waschschüssel ist da, wo er seine Füße waschen kann, aber kein Stücklein Brot mehr. Der Hausherr mag gesucht haben, beim Geschirr, im Vorratskrug, am Herd, irgendein Rest muss doch noch vorhanden sein, aber vergebens. Der Hausherr entdeckt nichts, was ein Gast satt macht. Er findet nichts, was ein Gast nötig hat. Er hat nichts, was ein Gast braucht. Ich habe nichts. So lautet seine enttäuschte Feststellung. Nun sind bei uns späte Wanderer selten geworden. Aber diese peinliche Entdeckung macht uns auf noch viel tiefgründigere Weise zu schaffen. Andere stehen vor der Tür. Beispielsweise der eigene Sohn. Nichts Außergewöhnliches in einer Zeit, wo 20-Jährige den Koffer packen und zu ihrer Freundin ziehen. Selbstredend wird er hereingebeten, denn Vaterschaft ist heilige Pflicht. Ein Zimmer ist da, wo er wohnen kann. Ein Bett ist da, wo er schlafen kann. Ein Balkon ist da, wo er sich ausruhen kann. Aber kein Stückchen Liebe mehr. Der Vater mag suchen in seinem Gedächtnis, in seinem Gedanken, in seinem Fühlen. Irgendwo muss doch noch ein Rest da sein, aber vergebens. Der Vater entdeckt nichts, was sein Sohn satt macht. Er findet nichts, was sein Sohn nötig hat. Er findet nichts, was sein Sohn braucht. Und die Tochter bräuchte Verstehen und die Mutter bräuchte Geduld und der Kollege bräuchte Zuspruch und der Kranke bräuchte Hoffnung. Aber ich habe nichts. So müssen wir doch enttäuscht feststellen. So ist es doch. Unsere Vorräte sind aufgebraucht. Unsere Vorräte sind einfach schon längst ausgegeben. Unsere Möglichkeiten sind erschöpft. Unsere Schubladen sind leer. Wir sind ausgebrannt. Wir sind abgebrannt. Wir sind leergebrannt. Angesichts der Not und des Hungers um uns herum müssen wir mit der Fehlanzeige kommen. Ich habe nichts. Damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Sondern sie fängt erst richtig an. Der späte Gast wird nicht mit ein paar netten Worten abgespeist. Er muss nicht mit langem Magen unter die kurze Decke liegen. Not, Hunger, Verzweiflung ist nicht kalte, eherne, unabwendbares Schicksal. Der Mann, der eben sagen musste, ich habe nichts, der sagt jetzt, er hat alles. Das ist das Erste. Er hat alles. Er hat volle Krüge, er hat volle Schubladen, er hat volle Eimer. Bei ihm gibt es keinen Mangel, bei ihm gibt es keine Leere, bei ihm gibt es nur Fülle. Er hat einfach alles, er. Aber wer? Denkt er an einen fernen Schlossherrn, der abgeschieden hinter seinen Mauern für sich lebt und sich keinen Deut mehr um die Leute kümmert? Oder denkt er an einen stolzen Gutsherrn, der sein Schäflein im Trockenen hat und sein Gesinde nur von oben herab behandelt? Oder denkt er an einen reichen Stadtherrn, der aus dem Vollen schöpft und selbst keine Ader mehr für die Armen hat? Nichts von alledem. Dieser Hausherr denkt nur bis zur nächsten Haustüre. Gleich nebenan ist er eingezogen in einer ärmlichen Hütte, hat er Wohnen genommen. Für dieses Armenviertel war er sich nicht zu schade. Er ist Mitbürger geworden, sogar Nachbar, mehr, er ist Freund. Dieser Mann ist mit ihm per Du, gleich über die Straße hinweg kann er mit ihm sprechen und reden. Er ist mit dem, der alles hat, mit dem lebt er in guter Nachbarschaft. Liebe Freunde, warum denken wir eigentlich bei Gott immer wieder an einen fernen Himmelsherrn, der weit über den Wolken droht und sich keinen Deut mehr um die Leute kümmert? Ihr wandelt droben im Licht auf weichem Boden, klagt Hölderlin in seinem Schicksalslied. Warum denken wir bei Gott immer wieder an einen stolzen Feudalherrn, der alles im Trockenen hat, und der nur von oben herab seine Dienstleute behandelt? Wir haben's vergebens gehofft und geharrt. Er hat uns geäfft und gefoppt und genacht. Wir weben, lässt Heinrich Heine die schlesischen Weber aufschreien. Warum denken wir bei Gott, der die Fülle hat, immer wieder an einen reichen Stadtherrn, der aus dem Vollen schöpft, aber keinen Zensus mehr hat für unsere Armut? Götter geben dir nichts, du musst dir alles geben, hat Gottfried Benn resigniert festgestellt. Aber Freunde, seit dem Jahr Null müssen wir doch nur bis zur nächsten Haustüre denken. Gleich nebenan ist er eingezogen. In einem ganz erbärmlichen und windigen Stall hat er Wohnung genommen. Er war sich für unser Armen- und Elendsviertel nicht zu schade. Mitbürger ist er geworden, obwohl sie ihm von Anfang an die Bürgschaft streitig machten. Nachbar ist er geworden, obwohl sie ihm die Hölle heiß machten. Freund ist er geworden, richtiger Freund. Die Herablassung Gottes in Jesus ist unvorstellbar, aber wahr. Es gibt Leute, die mit ihm auf Du und Du sind. Sie reden mit ihm nicht nach der Etikette, sondern so, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und wie es ihnen ums Herz ist. Es gibt Leute, die leben nur einen Steinwurf weit von ihm entfernt. Die Distanz zwischen Himmel und Erde ist zu einer Straßenbreite zusammengeschrumpft. Es gibt Leute, die leben mit dem, der alles hat, in guter Nachbarschaft. Das ist keine exklusive Gesellschaft und das ist keine super fromme Gemeinschaft. Jeder ist dazu eingeladen. Sie und ich, jeder, der angesichts unserer Lehre und seiner Fülle sagen muss, ich habe nichts, Herr. Aber er hat alles. Und er hört alles. Das ist das Zweite. Er hört alles. Das ist das andere, was der Hausherr von diesem guten Nachbarn weiß. Er hat ja nicht nur Krüge und Schränke und Schubladen voller Sachen, sondern er hat auch die Stube voller Kinder. Da wimmelt und wuselt es von putzmunteren Lausbuben und zopfmaschigen Bubenmüttern. Kein Wunder, dass der viel um die Ohren hat. Der, der so kinderreich und kinderlieb ist, zumal sich das damalige Leben in einem einzigen Raum abspielte. Das Wohnzimmer war zugleich Schlafzimmer und Küche und Stall zugleich. Eine Wohnwaschküche mit Tierzuchthaltung, hat einer formuliert. Morgens hörte er das Blöcken der Schafe und Meckern der Ziegen, mittags das Schreien der Buben und das Singen der Mädchen und abends das Heulen der Kinder, wenn sie ins Bett müssen. Es war ja immer die gleiche Zeremonie. Dort galt es noch zu wehren und dort zu trösten und in jener Ecke noch ein Machtwort zu sprechen. Endlich war es soweit und der Mann konnte sich legen. Nun konnte und durfte ihn nichts mehr stören, denn wer tags so viel hört, der darf doch wohl nachts alles überhören. Das weiß dieser Hausherr. Und trotzdem, kurz vor Mitternacht, kommt er über die Straße und klopft bei dem an und bittet durch die Türritze hindurch, gib mir bitte Brot. Der geplagte Vater, der mag aufgestanden sein und hinausgeflüstert, Mann, geh, du wächst meine ganze Mannschaft. Ich kann das Brot nicht langen. Das Jüngste liegt auf dem Brotfach. Komm morgen wieder. Gute Nacht. Aber der Bittsteller bleibt bei seiner Bitte. Einfach deshalb, weil er weiß, er hört. Er hört es. Er hört alles. Warum, liebe Freunde, stellen wir uns den Allmächtigen immer wieder als einen gestrengen Hausvater vor, der nicht nur eine Stube voll, sondern eine Welt voller Kinder hat? Wie köstlich ist deine Güte, Herr, dass Menschenkinder unter deiner Zuflucht, unter deinen Armen Zuflucht haben, das weiß der Psalmist. Und deshalb, und so folgen wir messerscharf, deshalb hat er so viel Wichtigkeiten und so viel Schwierigkeiten und so viel Hässlichkeiten, dass er für meine Kleinigkeiten nicht auch noch ein Ohr haben kann. Aber er sagt, bitte, suche, klopfe. Gewiss gehört das Lob und die Anbetung auch zu einem richtigen Gebet, aber ganz gewiss und vor allem das Bitten. Dieser nächtliche Klopfer schämt sich seines Mangels nicht, sondern er wird geradezu zum unverschämten Bettler mitten in der Nacht. Herr, gib mir Brot für meinen Gast. Ohne Sprechstunde und ohne Besuchszeit, rund um die Uhr, ist der hörbereit. Und wenn der wegen einem Handvesper solchen Umstand machen konnte, dann gibt es doch nichts mehr in ihrem Leben, mit dem sie auch zu ihm kommen könnten. Nichts ist zu klein und nichts ist zu groß, was sie nicht diesem Herrn bei Tag und Nacht vortragen könnte. Herr, gib mir Liebe für meinen Sohn. Herr, gib mir Verständnis für meine Tochter. Herr, gib mir Zuspruch für meinen Kollegen. Herr, gib mir doch wieder Hoffnung für diesen Kranken. Das Klopfen ist nicht umsonst. Das verwegene Bitten ist nicht in den Wind gesprochen. Jedes Rufen verhallt nicht. Und da mag es immer wieder neunmal Kluge geben, die ihre Stimme erheben. Doch, wie es scheint, ist seine Heiligkeit auch für das frömmste Lämmlein nicht zu sprechen. Herr Zebaoth spaziert im Wolkenhain und schert sich ein Blitz, wie ich es finde. Diese Verse einer Zeitgenossin werden von dem Vers des Psalmisten Lügen gestraft. Da dieser Elende rief, hörte der Herr. Da ich Elender rief, hörte der Herr. Er hört alles. Und er gibt alles. Das ist das Dritte. Er gibt alles. Der gute Nachbar steht wirklich auf. Ohne Rücksicht auf die schlafenden Kinder macht er Licht. Dieses Brotholen geschieht nicht ohne Ruhestörung für diese ganze Mannschaft. Spätestens, wenn der Balken aus den Ringen gezogen wird, dann ist auch der Letzte wach. Aber der Bittsteller muss sich nicht darum kümmern, was diese Bitte seinen Freund kostet. Er bekommt sein Brot. Er hat keine Fehlbitte getan. Fröhlich geht er zurück in sein Haus. So ist es. Liebe Freunde, wer sucht, der wird finden. Wer Brot sucht, wird keinen Stein bei ihm finden. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Wer einen Fisch sucht, bekommt von ihm keine Schlange. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Wer um ein Ei anklopft, wird keinen Skorpion bekommen. Alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr glaubt, werdet ihr es empfangen, hat Jesus unterstrichen. Und wenn wir auch die andere Erfahrung machen, und wenn unsere Wünsche nicht so buchstäblich in Erfüllung gehen, wenn der Graben zwischen mir und meinem Sohne bleibt, wenn die Disharmonien zwischen mir und meiner Tochter weiterschwingen, wenn eine Langzeitkrankheit alle Hoffnungen auf Heilung zunichte machen, ja, wenn ich statt Freude Leid, statt Lust Last, statt Freude, statt Spaß und statt Leben nun einfach nur dunkel sehe, was ist dann mit meinem Gebet? Herr, was ist dann? Dann mag es schwer sein, ein Ja zu finden. Dann mag es schwierig sein, an einen guten Freund und guten Nachbarn zu glauben. Dann mag es mühselig sein, dem nicht das Vertrauen aufzukündigen, der alles hat und alles geben will. Und trotzdem, und allen Zweiflern und allen Verzweifelten sei es heute Morgen besonders gesagt, so wie es Luther gesagt hat, wenn ich geschieht, was ich will, dann wird geschehen, was besser für mich ist. Und das Beste, was er geben will, das ist der Heilige Geist. Seine Nähe, seine Gegenwart, die Anzahlung auf das ewige Leben, nicht mehr in guter Nachbarschaft, sondern in ewiger Gemeinschaft. Wer ihn hat, ist still und satt. Doch beten macht Sinn, auch dann, wenn ich nichts habe. Denn er hat alles. Er hört alles. Und er gibt alles. Verstehen Sie? Alles.